Augen für den anderen haben. Das hat auch Priscilla und Aquila. Ich lese unseren Text vor aus dem Kapitel 18 von der Apostelgeschichte. Es kam aber ein Jude mit Namen Apollos nach Ephesus, von Geburt aus Alexandria, ein beredeter Mann und ein Kenner der Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und brennend im Geist und redete und lehrte genau von dem Herrn und wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, freimütig in der Synagoge zu predigen, als ihn aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Brüder und schrieben den Jüngern, dass sie ihn aufnehmen sollen. Und als er dahin gekommen war, half er denen vielen, die durch die Gnade gläubig geworden war, denn er widerlegte die Juden kräftig und bewies öffentlich durch die Schriften, dass Jesus der Christus sei. Priscilla, Aquila und natürlich auch der Apollos sind längst zu reifen Christen geworden, fähig, auch andere im Glauben anzuleiten. Reife kämpfen ums Schöne und ums Gute. Der Johannes Hartl kann sagen, ohne Schöne verliert die Welt Menschlichkeit und die Ökologie vom Garten Eden muss darum ums Schöne kämpfen. Wie kommt der Hartl zum Schluss, dass wir sollen ums Schöne kämpfen? So, mein Einstieg war auch ein bisschen ein Kampf ums Schöne. Wie kommt er zu dem Schluss? Er hat beobachtet, dass zum Beispiel, und ich weiß nicht, was bei euch alles steht, Menschen japanische Teetassen, feine Porzellanteetassen mit wunderbaren, schönen Malereien, in einer Vitrine aufbewahren und sie nur zu ganz besonderen Anlässen wieder vorholen. Aber Plastikbecher, so dünnwandige, verdrucken, und am Strand liegen lassen. Das hat ihn nachdenklich gemacht. Er hat das Gleiche festgestellt bei den Kleidern. Ja, es gibt Frauen, die behalten das Hochzeitskleid bis zum Tag, wo sie sterben. Oder mein Anzug hängt auch noch im Schrank von meinem Hochzeit. 33 Jahre hängt der schon dort drin. Ich weiß, den brauche ich allweg nie mehr. Es gibt Sachen, die bewahrst du einfach auf, weil sie schön sind. Und weil sie schöne Erinnerungen in dir wecken, dann gibt es Bauwerk oder Kunst oder Literatur, die ewig aufbewahrt werden, einfach weil sie schön sind und in sich Wert haben. Der Hartl versucht im Anschluss in dem Kapitel zu probieren, zu beschreiben, was den Schönen schön macht. Und damit ist er nicht der Einzige. Und er sagt, wenn mich niemand fragt, dann weiss ich es. Aber sobald ich gefragt wird, kann ich es fast nicht beschreiben, was denn Schöne macht, dass es wirklich schön ist. Was macht es aus, dass die Blumen schön sind? Was macht es denn aus, dass die Gräser schön sind? Was macht es aus, dass die Pflanzen da schön sind? Was macht es aus, dass wir das Gefühl haben, der Baum und die Schrift sind ästhetisch? Wir schauen gerne her. Es tut uns weh, wenn wir es wegschiessen müssten. Wir brauchen es lieber zweimal in einem Jahr, weil es einfach eine schöne Form hat. Was macht es denn aus? Am Schluss von dieser Abhandlung, wo er dann probiert, das Schöne beschreiben, sagt er, es hat einen Theologen, einen Schweizer Theologen, der hat die ganze Theologie von der Schönheit verfasst. Hans Urs von Balthasar. 8 dicke Bände. Also ich habe keinen einzigen von denen gelesen, er offensichtlich auch nicht, denn er zitiert nur den allerersten Satz von diesen 8 Bänden. Und dort heisst es, dass Schönheit, der Glanz von der Schönheit, ein Zusammenspiel ist von Wahrheit und Güte. Ein Zusammenspiel von Wahrheit und Güte. Natürlich könnte man auch jetzt fragen, was ist denn gut und was ist Wahrheit? Heute würde man sagen, vielleicht das ein bisschen anders formulieren, Schön ist etwas, wenn es wahrhaft echt ist. Wirklich. Ein Original. Und gut ist etwas, wenn es uns Freude macht, überaus nützlich ist, uns dient. Oder auf eine Person bezogen, wie ich es vorher gemacht habe im Gebet. Eine Person ist dann schön, wenn sie authentisch ist, wahrlich, echt, wahrhaftig. Und natürlich von grosser Güte. Diese Kombination führt dazu, dass etwas ewig schön wirkt auf uns und anziehend ist für uns. Reife Menschen werden von der Schönheit geradezu angezogen. Sie setzen sich für Schöne ein, sie verwenden sich für die Schönheit. Reife setzen sich nicht nur dafür ein, weil es Freude bereitet, wertvoller ist oder wahrer ist, sondern in unserer Zeit, mit dem modernen Wort sagen, weil es eben auch viel, viel nachhaltiger ist. Der Hartl macht genau das Gleiche mit seinem Buch. Am Ende plädiert er für eine neue Renaissance. Renaissance ist die Zeit, wo man alles hat probiert, schön zu machen. Zum Beispiel der Ludwig hat es probiert, sich schön zu machen und hat eine derartige Perücke getragen. He? Ludwig der 16., vielleicht habt ihr ein Bild. Also ich könnte sie erst noch eine Perücke anlügen. Die Haare sind zwar schon ein bisschen gewachsen. Schönheit tut sich wieder verändern im Verlauf der Zeit. Unser Gefühl, unser Eindruck von Schönheit. Ich glaube, wir fänden es fast kitschig, wenn ich mit so einer aufgeleierten Perücke heute vor euch stehe. Früher war das aber durchaus gang und gäbe, dass man das getragen hat. Er stellt das Schöne ins Zentrum, weil er hofft, dass dadurch die Welt schöner und menschenfreundlicher ist. Das ist seine Aussage. Das führt mich zu Jesus. Das führt mich wieder zurück zu Jesus. Jesus ist schön. Oder man könnte es noch steigern. Jesus ist der Schönste. Oder man könnte es noch steigern. Jesus ist der Allerschönste. Meine ich damit seine körperliche Erscheinung? Das weiß sie nicht. Kann er nicht mit eigenen Augen sehen. Und sie ist auch nicht genau beschrieben, wie er ausgesehen hat. Aber Jesus ist der Schönste. Und ich glaube, das war auch der Schluss von dem Theologen, Hans Urs von Balthasar. Seine Schönheit wird besungen, zum Beispiel in dem weit bekannten Lied vom 17. Jahrhundert aus Münster. Schöner, schönster Herr Jesus. Ich meine, die meisten werden es vermutlich fast auswendig kennen. In der vierten Strophe heißt es, all die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir lieber werden als du, der schönste Jesus mein. Der schönste Jesus mein. Du, der schönste Jesus mein. Jesus ist ohne Zweifel schön. Er ist ohne Zweifel wahrhaftig, echt und von grosser Güte. Die Evangelien bezeugen das immer wieder. Jesus kann von sich selber sagen, ich bin die Wahrheit in Person. Wer kann das schon sagen? Dass er immer durch und durch wahr ist, immer echt, nie eine Maske anhat, nie einem anderen etwas vorspielt und nichts heuchelt. Wer kann das schon von sich sagen? Jesus ist wahrhaftig echt. Er muss sich nicht aufpeppen und mehr sein, als das er ist. Im Gegenteil, er ist demütig. Einmal wird er mit gutem Meister angesprochen. Er antwortet, niemand ist gut, außer Gott. Jesus ist der Schönste. Und er bleibt auch in der Versuchung gut, wo der Teufel zu ihm kommt und sagt, bett mich an. Der Teufel ist das Böse in Person. Bett mich an. Neig dich vor mir. Nur einisch. Dann gebe ich dir die Herrschaft über die ganze Welt. Da lehnt Jesus ab. Jesus beugt sich keinen Moment vor dem Bösen. Er bleibt immer gut. Auch dann, wenn das Böse ihm an Lieb und Leben will. Über das haben wir das letzte Mal nachgedacht. Er bettet Gott an, der gute Gott. Und er bleibt bei dem, dass Gott gut ist und betet ihn an. Seine Liebe zu den Menschen ist kein Moment vorgespielt oder ein Theater. Seine Barmherzigkeit, Teil der Güte, seine Selbstlosigkeit ist immer echt. Sie dient nicht dem Zweck, sondern sie ist Ausdruck von seiner Liebe oder eben seiner inneren Güte. Seine Seele ist wahrhaft gut, rein und heilig. Selbstlos kümmert er sich um Aussätzige und Besessene. Sich um Aussätzige kümmern, um schwerst Kranke, um ansteckend Kranke. Das ist ein Job, der viel Liebe braucht. Und das authentisch tun. Großzügig teilt er mit Hungrigen. Seine Worte sind wahr und echt, dauerhaft. Er predigt sie nicht nur mit Barmherzigkeit, er lebt sie auch. In dem Moment, wo er als Richter eingesetzt worden ist, über eine Frau, wo die Pharisäer gerade beim Ehebruch ertappt haben, bleibt er barmherzig. Voll Weisheit richtet er nicht hartherzig, sondern barmherzig. Voll Weisheit findet er einen Weg, dieser Frau zwar sagen, dass Sünde und Schuld in ihrem Leben ist, aber dass er sie nicht verurteilt. Und er hat auch dafür gesorgt, mit seinem Wort von der Weisheit, dass sie nicht verurteilt worden ist von den Pharisäern, die sie zu ihm geschleppt haben. Nachzulesen in Johannes 8. Jesus scheut sich nicht vor der Wahrheit. Er scheut sich auch nicht, die Wahrheit in einem Leben von einem Menschen aufzudecken. Aber er verbindet sie mit der Barmherzigkeit oder der Gnade. Jesus ist immer gut. Er bleibt immer gut. Er kann nicht pervertiert werden. Jesus ist ein wahrlich reifer Mensch und hat bis ans Kreuz um die Wahrheit gekämpft. Der Johannes, der die Wahrheit extrem stark vorstellt, vor allen anderen Evangelisten überliefert, da sprach Pilatus zu ihm: Bist du denn noch ein König? Jesus entstellt mit der Dornenkrone am Kopf, so einen Mantel, einen Spottmantel ihm umgehängt. Jesus sagt: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Da spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und das könnte man jetzt ganz unterschiedlich betonen. Ich weiß nicht genau, wie der Pilatus das betont hat. Vielleicht ist es auch ein bisschen spöttisch gewesen. Was ist denn schon Wahrheit? Jesus bleibt wahr, er bleibt gütig, auch dann, wenn er weiß, dass ihm die Aussage, ich bin ein König, das Leben gekostet hat. Weil das ist noch auf dem Kreuz gestanden. Genau das ist im Kreuz obendrauf als Todesurteil geschrieben gewesen. Jesus hat genau gewusst, was passiert, wenn er das Wort aussprechen tut. Es ist aber wahr gewesen, er hat sich nicht verleugnet. Auch da vor einem Richter, vor einem weltlichen Gericht nicht. Um sein Leben zu schonen oder zu retten. Er ist treu geblieben der Wahrheit. Er ist aber gestorben wegen der Unwahrheit und der Boshaftigkeit der Menschen um ihn herum. Wegen der Lüge, die verbreitet worden ist über ihn. Jesus ist auch am Kreuz gut und wahr. Und darum ist es auch heute legitim, Jesus am Kreuz zum Beispiel zu malen oder auf andere Art darzustellen und das ästhetisch schön zu machen und nicht ihn fratzenhaft hässlich zu entstellen oder gar zu lästern, wie das leider heute in der Kunst auch gemacht wird. Die bösartigen Lügen können aber Jesus Christus nicht anhaben. Er ist am dritten Tag wahrhaftig auferstanden, wahrhaftig. Das ist der Ostergruß. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Die Güte Gottes hat über die menschliche Boshaftigkeit gesiegt. Oder die teuflische Boshaftigkeit, wenn man es noch möchte, in die Schattenwelt ausweiten. Du Verstehung bestätige die Schönheit Christi. Jesus ist wahrhaftig der Schönste. Die Wahrhaftigkeit, auf die treffen wir wieder, zum Beispiel in der Offenbarung am Schluss 19,11 heisst es. Jesus als der höchste Richter, Priester und König ist wahrhaft gut. Er trägt den Namen der Wahrhaftige, was auch Gerechtigkeit beinhaltet. Oder wir sehen ihn zum Beispiel angebetet zu werden als Lamm Gottes mit Gott zusammen auf dem Thron. Mit dem Wort, wo wir auch immer wieder sagen, heilig, heilig, heilig ist der ewige Gott. Heilig ist etwas dann, wenn es nicht einfach nur schön ist, sondern wenn es außerordentlich schön ist, wenn es brillant ist, hervorragend schön, ewig schön. Jesus ist und bleibt der Schönste, auch wenn viele heute in den Spiegel schauen und fragen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Das mache ich auch jeden Morgen, dann tue ich rasieren. Und dann, was denken, da würde der Spiegel heute sagen, wenn er könnte reden. Was hat er dort mal im Märli geantwortet? Übrigens ein fantastisches Märli, wo das Böse ganz stark rausschafft und das Gute gegenüber noch viel schöner darstellt. Schöne. Ihr kennt es alle, das Schneewittli. Ich bin schon jahrelang in das Schneewittli verliebt. In das Disney-Schneewittli. Ja. Aber was würde der Spiegel sagen? Ich glaube, wenn der Spiegel könnte reden, würde er sagen, natürlich bist du da im Badzimmer der Schönste. Aber Jesus Christus, der für dich gestorben ist, ist tausendmal schöner. Christus im Himmel ist der Allerschönste. Wie reagierst du denn? Wirst du denn sauer wie der Herodes und fragst den Knecht, wo ist er? Das nachher packen und umbringen und in Schlafen setzen, dass er nie mehr auftaucht. Er ist überall. Aber man kann ihn nicht einfach so fangen. Priscilla und Aquila preisen genau den Schönsten an. Auch den Apollos. Priscilla und Aquila sind ein sehr gutes Beispiel für reife Christen. Man lesen, wie sie am Apollos zugelassen haben, wie er über den Weg von Jesus gelehrt hat. Der Weg von Jesus, das sind seine Reden, das ist sein Weg ans Kreuz und dann auch seine Auffahrt oder Himmelfahrt zu Gott. Der Apollos, wir wissen es, ist eine Rakete. Der Apollos war auch so ein Senkrechtstarter, bereit für eine Punktlandung in Korinth. Es hat ihm aber noch ein elementares Stück gefehlt, für wirklich wirksam zu sein in Korinth. Ein Stück in seiner Lehre. Der Apollos war rhetorisch sehr gut gebildet, eine Schule in Alexandria. Er war auch sehr belesen, hat vielleicht sogar eigene Schriften besessen, gebildet und hat das Herz gehabt, um Gott zu dienen, um Jesus zu dienen, um Gott in dieser Welt bekannt zu machen. Ihm hat aber gefehlt Taufe auf den Namen Jesu. Nein, das ist doch komisch. Jetzt weiss einen alles über Jesus, aber genau das Stück fehlt. Man hat nur Taufe auf Johannes kennt. Taufe zu Buß. Was ist das? Taufe vom Johannes. Buß meint, dass eine Person in den Spiegel schaut und merkt, das stimmt etwas nicht mit mir. In den Spiegel schaut vom Gesetz, sich selber reflektiert mit dem Gebot von Gott und merkt, aha, in meinem Leben gibt es Sünde. Sich selber fragend prüft, wo habe ich gegen Gebot verstoßen, um dann die Verstöße natürlich auch zu benennen, zu bekennen vor Gott, vielleicht sogar vor einem Mensch. Und dann mit dem Bekenntnis auch bekundet, in Zukunft noch besser wollen mit dem Gesetz oder nach dem Gesetz wollen leben. Das alles hat er sehr gut gekannt, der Apollos. Aber was ihm gefällt, ist Taufe auf den Namen Jesu. Und das ist etwas ganz anderes. Da geht es nicht um ein Sündenbekenntnis, sondern da geht es um einen Wechsel von der Herrschaft von einem Reich in ein anderes Reich. Es ist etwas anderes. Es ist keine verhaltenstherapeutische Massnahme wie Taufe zur Buße, sondern sie zeigen den Herrschaftswechsel an. Taufe auf den Namen Jesus, in dem Moment spricht sich ein Täufling frei von der Herrschaft von der Sünde oder von der Herrschaft vom Tod oder vom Teufel und bekennt sich neu zu Jesus als dem Herr. Es macht einen gewaltigen Unterschied für ein Leben, ob man ein Sklave der Sünde ist oder ein Kind Gottes. Das ist ganz und gar nicht das Gleiche. Es macht einen Unterschied und leider heute Realität, auch in Europa, ob man stundenlang gegen seinen Willen auf einem Feld mit Gewalt überwacht wird und muss Tomaten ablesen, den ganzen Tag, 12 Stunden, 18 Stunden, oder ob man frei entscheiden kann, wenn man dann in seinen Garten geht und ein paar Tomaten ablässt. Es ist ein grosser Unterschied, ob du dir selber gehörst oder einem anderen als Knecht ausgeliefert bist und ihm musst dienen unter Zwang und Gewalt. Es ist zu wenig, den Menschen mit der Hilfe vom Alten Testament zu erklären, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Das können wir im Matthäus-Evangelium durchlesen, wie das gemacht worden ist. Es ist zu wenig, nach der Schrift zu erklären, dass Jesus ohne eigene Schuld sterben musste. Es ist zwar interessant und einige erkennen dadurch vielleicht auch, dass Jesus wirklich der Messias war. Ja, tatsächlich. Aber das Wissen ändert leider oft herzlich wenig im Leben und macht das Leben von anderen nicht besser und nicht schöner. Das Evangelium ist viel mehr. Das Evangelium ist das Angebot, wodurch Taufe symbolisiert wird, dass man im Herrschaftsbereich von der bösartigen Sünde, da ist unser Taufbecken, wir haben es schon miterlebt, untertaucht, im Herrschaftsbereich von der Sünde untertauchen, mit Jesus sterben, gestorben sind am Kreuz, wirklich mit ihm gestorben sind, er ist richtig gestorben, das Kreuz steht ja da, und dann wieder rauskommen in die Gemeinschaft der Gläubigen unter der Herrschaft von Jesus Christus. Im Bereich von einem schönen Leben, wo Güte und Wahrheit zentral sind und nicht Lüge und Bosheit regiert. Der Petrus meint das Gleiche, wenn er schreibt, er hat auf dem Holz unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. So beschreibt das der Petrus ganz kurz zusammengefasst. Das Evangelium bietet jedem Glaubenden an, und wer ihm vertraut, kann eine neue Renaissance erleben. Eine Renaissance vom Schönen. Das Evangelium bietet dem glaubenden Christ an, dass eine Wiedergeburt, wie sie Jesus gesagt hat, möglich ist. Renaissance heisst nichts anderes als Wiedergeburt. Wiedererstellen, wiederherstellen. Es ist kein Märchen, wie viele denken. Aber einige können bezeugen, wie sie einst vom Bösen gefangen und plagt worden sind und echt eine befreiende Wirklichkeit erlebt haben. Vom Bösen gefangen, durch Christus befreit und jetzt dürfen in der Freiheit leben. Taufe ist nicht etwas, was man einfach gerade so mal macht, wenn man dazu Lust hat. Taufe macht man nicht, wenn gerade die Stimmung stimmt oder die Gruppenatmosphäre einem dazu verpflichtet. Taufe auf den Namen Jesu ist die Einladung von Jesus, schon heute in seinem Reich wiedergeboren zu werden. In unter seiner Herrschaft zu leben. Im Reich vom Schönen zu leben. Im Reich vom Schönsten zu leben. Im Reich vom Guten und der Wahrheit zu leben. Die Einladung von Jesus gilt übrigens auch heute. In der Gemeinschaft mit ihm am schönsten zu leben. Oder man könnte da wieder das hohe Lied von der Liebe führen, wo die Schönheit besungen wird, gegenseitig von Brut und Brütigam, wo immer wieder übertragen wird auf die Gemeinde und Jesus. Reife Christen, wie der Priscilla, wie der Aquila oder später auch der Apollo, bieten durch eine sorgfältige Erklärung vom Evangelium eine Wiedergeburt an. So wie es Jesus gemacht hat in der Nacht, wo der Nikodemus zu ihm gekommen ist. Er hat dem Nikodemus ein neues Leben angeboten. Oder man könnte auch sagen, ein schöneres Leben angeboten. ein ewiges Leben angeboten, nämlich unter der Herrschaft von seinem Geist und nicht mehr unter der Knechtschaft oder dem Geist von der Sünde. Das macht einen himmelweiten Unterschied. Wenn dir das nie angeboten worden ist, heute wird es dir angeboten. Reife Christen bringen die Schönheit ins Leben von ihren Mitmenschen. Gott bringt durch seine Kreativität, wir haben einen kleinen Auszug von seiner Kreativität hier vor uns, Schönheit in unser Leben. Er bringt durch die christliche Erlösung Schönheit oder Güte und Wahrheit in unser Leben und befreit uns von der Herrschaft vom Bösen. Und durch den Geist gibt er uns Kraft, gut oder heute mit dem Wort schön, eben schön zu leben. Wahr zu sein, gerecht zu sein, heilig, authentisch zu leben. Durch den Geist erst bekommen wir die Kraft, so zu leben. Oder anders gesagt, uns ganz selber zu sein und zu bleiben. Und auch gut zu leben in der Ausrichtung auf Gott und sein Wort. Priscilla und Aquila ringen darum, dass auch der Apollos ein schönes Leben hat. Sie hören ihn in der Kirche, in der Synagoge. Er redet schon vor den Leuten, gebildet, gewünscht, dass er etwas sagt. Priscilla und Aquila laden Apollos zu sich heim ein und redet mit ihm über das, was das Schönste ist, was für sie das Schönste ist. Die kommende Herrschaft von Christi in ihrem Leben und in dieser Welt. Wie können wir andere Menschen in ein schönes Leben begleiten, in die Wahrheit ihnen begleiten oder ins Echtsein ihnen begleiten, in ein authentisches Leben ihnen begleiten, in ein Leben unter der Herrschaft von Christus. Verzeih mir, Thomas, aber ich nehme es gerne einfach als Beispiel heute Morgen. Der Thomas ist auch da in die Kirche gekommen, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, schon ein Jahr her, hat mit mir geredet über allerlei. Dann habe ich gemerkt, das ist ein interessanter Mensch. Es ist mir gegangen wie ein Priscilla und Aquila. Später habe ich ihn eingeladen zu mir, habe alles schön gemacht, wunderbare, schöne Wohnung, alles putzt und aufgeräumt. Natürlich immer, wenn Besuch kommt, mache ich das. Dann habe ich schön gekocht, da kann sogar der Adit bezeugen, oder? Alles aufgetischt, wunderbares, geschwältig gemacht, Wehrschaft, wahrhaftig, oder? Echt, geschwältig. Etwas wirklich Gutes, eben etwas Schönes. Dabei haben wir über den Allerschönsten geredet. Reife bringen Schönheit ins Leben von anderen Menschen. Aktuell treffen wir uns, also jetzt schon zweimal haben wir uns getroffen, und reden miteinander darüber, über den Kurs Leben in Freiheit. Leben in Freiheit. Leben in dem Reich von Jesus, leben in der Freiheit, wo Jesus uns gibt, unter der Herrschaft von Jesus oder im Herrschaftsbereich vom Schönsten, vom Besten, von dem, was wahr ist und gut. Das bringt noch mehr Schönheit in unser beider Leben. Wir entdecken dabei, was es bedeutet, als Kind Gottes unter der Herrschaft von Jesus ganz frei zu sein. Und wahrhaftig Gutes in unser Leben hineinzubringen. Und Gutes auch hervorzubringen. Oft sage ich nach so einem Treffen, das war wirklich ein schöner Abend gewesen. Und das ist ernst gemeint. Es war wirklich ein schöner Abend gewesen. Der Johannes Hartl bringt, um die Botschaft abschließen, unter dem Titel «Sieben Thesen für eine neue Renaissance» 5 bewegende Geschichten und er erzählt davon, wie reife, bewährte Christen sich bemüht haben, Schönheit ins Leben von anderen zu bringen. Es wäre jetzt interessant, alle die Geschichten hier vorzulesen, aber ich nehme euch nur eine raus. Unter dem Titel «Um das exzellente Ringen» schrieb er Folgendes. Sorgfältig führt das kleine Mädchen den Pinsel, bis eine schwarze Blüte auf dem weißen Tuch erkennbar ist. Wer sie so angestrengt ins Malen vertieft sieht, kann leicht vergessen, wo sie sich befindet. Amina lebt in einem Flüchtlingslager in Irak zwischen Zeltplanen, leeren Plastikflaschen, sehr viel Sand und noch viel mehr Ungewissheit. Doch heute nimmt sie an einem Workshop von Art Helps teil. Dabei kann sie sich nicht nur künstlerisch ausprobieren, sie lernt auch etwas. Denn aus den entstehenden Malereien werden vielleicht Produkte, bedruckte Taschen, T-Shirts oder Turnschuhe. Gegründet wurde die Organisation von meinen Freunden Jasmin Lupo und ihrem Mann Thomas. Sie sind es auch, die mir von der beschriebenen Begegnung erzählt haben. Er hat eine extrem erfolgreiche Karriere als Direktor, Designdirektor bei Jung und Matt absolviert, einer der wichtigsten deutschen Werbeagenturen. Die beiden beschlossen irgendwann, aus allem Gewohnten auszubrechen und mit ihrer Kreativität etwas anderes zu machen als Werbung. Sie arbeiteten in Favelas, in Südamerika, in Kriegsgebieten der Ostukraine und mit Jugendlichen in Afghanistan. Art Helps heißt die Organisation, weil das Ehepaar überzeugt ist, dass auch Menschen in diesen Ländern mehr brauchen als nur materielle Hilfe. Traumatisierte Kinder, entwurzelte Erwachsene in einem armen Viertel beginnen zu lächeln, wenn sie mitten in all den Trümmern um sie herum auf einmal eingeladen werden, mit Farben zu malen. Es ist etwas in ihnen lebendig, wenn sie sich einfach ausprobieren. Die und vier weitere Geschichten zeigen, wie man im Kleinen und im Grossen mehr Schönheit ins Leben von anderen Menschen hineinbringen kann. Schönheit ins Leben von Menschen bringen, wo die vielleicht nicht haben, nicht vermissen oder wo man vielleicht das auch gerne würde vermuten. Vergessen wir aber nicht, ob all dem Schönen, wo wir selber erleben oder eben auch ins Leben von anderen Menschen bringen können, mit dem, was wir an Kreativität in unserem Leben haben, der Allerschönste anzubetten und ihm der für seine eigene Schönheit zu geben. Lasst uns darum den Schönsten anbeten mit Liedern. Lasst ihn anbeten mit unserem eigenen Leben, indem wir Schönheit auch ins Leben von anderen Menschen bringen. Und ich glaube, genau das ist es, was reife, erwachsene Menschen immer wieder tun sollten. All die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, mein schönster Jesus, mein. Amen.